Liebe Brüder und Schwestern, den Predigttext haben wir jetzt schon gehört, Johannes 9. Wir haben allerdings nur einen Ausschnitt gehört, weil das 41 Verse sind. Und wem dieser Text im Laufe der Predigt aufgeht, der kann ihn dann ja insgesamt noch einmal zu Hause lesen. Es ist das sechste Zeichen. Zeichen, das ist ja ein besonderes Wort. Wir sind im Allgemeinen das Wort Wunder gewöhnt. Aber Johannes sagt Zeichen, weil er damit sagen will, du musst hinter dem Geschehen das suchen, was Gott dir damit sagen will. Ein Verkehrszeichen ist ja eine nützliche Sache, wenn man es beachtet. Wenn nicht, kann es teuer werden, wie uns es jetzt vor ein paar Wochen ging, als wir in der Schweiz waren. Die Schweizer haben ja besondere Preise. Da haben wir das Zeichen nicht beachtet. Obwohl es nur 6 Stundenkilometer mehr waren, wollten die gleich 120 Euro haben. So ist das. Es ist also immer gut, Zeichen zu bedenken und zu beachten. Und ganz besonders natürlich die Zeichen, von denen die Bibel selber sagt, dass es Zeichen sind für uns ganz persönlich. Und Johannes hat uns 7 Zeichen überliefert, aus der Fülle dessen, was Jesus gesagt und getan hat. Und wenn man sich die 7 Zeichen mal näher anguckt, das ist eine Steigerung. Aber es ist vor allen Dingen die Fülle dessen, was Jesus tun will und tun kann. Und es ist eine Vorwegnahme letztlich der Ewigkeit. Und wenn wir Johannes 9 lesen, das 6. Zeichen, da kommt dann nur noch ein Zeichen, das ist dann das gewaltigste, das ist die Auferweckung des Lazarus. Aber wenn wir dieses 6. Zeichen lesen, dann fällt es uns bestimmt gar nicht so schwer, es sofort auf uns zu beziehen. Denn derjenige, der da von seiner Blindheit geheilt wird, Heilung ist gar nicht der richtige Ausdruck, neu geschaffen, muss man sagen, der sitzt hier. Das sind wir selber. Und möge der Herr es schenken, dass wir das kapieren. Und ich steige ein mit einer bekannten Zeichnung von Rembrandt, wo dieser Meister es geschafft hat, mit ganz wenigen Strichen das Wesentliche dieses Geschehens uns vor Augen zu führen. Der liebevolle Jesus im Mittelpunkt, der sich zu dem Blindgeborenen runterneigt und ihm den Brei auf die Augen legt. Links im Bild das Volk, das ganz erstaunt und entsetzt zuguckt, was hier geschieht. Und rechts die Pharisäer. Und ich staune, wie es dem Rembrandt gelungen ist, gerade bei dem einen, der da so intensiv guckt, nicht nur das Erstaunen ihm ins Gesicht zu schreiben, sondern auch die böse Absicht, jetzt endlich wieder mal einen Punkt entdeckt zu haben, wo man diesen Wanderrabbi endlich mal wieder anklagen kann. Also die ganze Fülle des Geschehens in ganz wenigen Strichen. Und wir wollen versuchen, nun diese wenigen Striche nachzuzeichnen. Und ich will das noch einmal unterstreichen eingangs. Der Blinde sind wir selber. Und wenn ein Lahmer geheilt wird, das sind wir auch. Wir kriegen die Füße nicht dorthin, wo wir eigentlich hin müssten und sollten. Aber jetzt sind wir beim Blinden. Jetzt sind wir bei unserer eigenen Blindheit. Und wenn wir ehrlich sind, können wir das nur zugeben und eingestehen. Wir sehen nicht das, was wirklich dran ist. Der beste Augenarzt kann uns dazu nicht verhelfen, unsere eigene Sünde zu sehen, so wie sie wirklich ist. Und wir sehen auch nicht, was wir wirklich brauchen. Ja, was der Bauch braucht und der Leib, ja, das sehen wir vielleicht. Aber auch da sehen wir oft schief. Brauchen wir wirklich das Kleid und den Anzug für 250 Euro? Also, es ist gar nicht so einfach, das zu sehen, was wir wirklich brauchen. Und wenn wir durch die Schöpfung gehen, ja, dann gefällt uns bestimmt das eine oder das andere. Aber sehen wir den Schöpfer dahinter? Hören wir die Predigt der Schöpfung? Paulus sagt im Römerbrief, ja, da sollst du etwas entdecken von der unendlichen und unsichtbaren göttlichen Kraft, die ja auch für dich gilt. Aber wer sieht denn die Berge mit diesem Blick, dass die Kraft, die hier wirkt, ihm auch persönlich helfen kann? Also wir sehen an den wenigen Beispielen, wir sind ja selber blind. Und deswegen ist das ja eine Begebenheit, ein Geschehen, ein Zeichen, das der Herr hier und heute tun will und tun kann. Und indem ich unsere Blindheit uns vor Augen stelle, unsere geistliche Blindheit, wird es, denke ich, klar, wir können uns da nicht selber draus befreien. Da muss ein schöpferisches Handeln Gottes Platz greifen. Und wie gut, dass wir einen schöpferischen Gott haben. Psalm 33, 9, einer meiner Lieblingsverse, so er spricht, so geschieht's. Wenn Gott spricht, dann geschieht wirklich was. Wenn wir sprechen, vielleicht zu Kindern und Enkelkindern, na, was höre ich jetzt hier gerade wieder mal nicht? Ein Dankeschön zum Beispiel. Das geht zum einen Ohr rein und zum anderen raus. Da bewegt sich im Allgemeinen wenig. Wenn Gott spricht, dann geschieht was. Das ist ein großer Trost. Und wenn Gott, und hier wird uns Jesus als Gott vorgestellt, unsere Blindheit nimmt, ja, dann fangen wir dann tatsächlich an zu sehen und zu begreifen, was wir brauchen. Was ist eigentlich heute Nachmittag dran? Was brauche ich? Was braucht der Nächste? Wunderbar, wenn einem dann die Augen aufgehen. So, nun geht es natürlich hier in erster Linie um das Licht. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber mit ihm gehen wir ins Licht, haben wir gerade gesungen. Und nun sind wir natürlich hier als christliche Gemeinde und wollen gern über das geistliche Licht nachdenken. Aber ich dachte mir, Moment, denken wir doch erstmal über das natürliche Licht nach, das uns so selbstverständlich erscheint. Das hat schon der alte Goethe gewusst. dass alles Lebendige ein Gleichnis ist. Und da ist schon was dran. Die natürliche Welt ist ein Gleichnis für die geistliche. Wohl dem, der die Schöpfung versteht. Ich sprach eben schon von der Predigt der Schöpfung. Und inwiefern ist denn das natürliche Licht ein Gleichnis für das geistliche Licht? Nun, wer in der Bibel zu Hause ist, der kennt natürlich die ersten Seiten der Bibel und der weiß, wann das Licht erschaffen wurde. Und er kennt den ersten Schöpfungstag. Der Schöpfungsbericht ist ja eine Quelle unendlicher Weisheit. Und er sieht vor Augen, was wir zum Leben brauchen. Wir brauchen Zeit, wir brauchen Raum, wir brauchen unsere Erde. Und da können die Astronauten noch sonst wohin reisen. Sie werden keinen Planeten finden, der die Lebensbedingungen schenkt, die wir als Menschen brauchen. Wir brauchen diese Erde und die hat Gott uns geschenkt. Und wir brauchen das Wasser. Ich hoffe, wir haben alle genügend Wasser schon zu uns genommen. Ich jedenfalls schon. 1,5 Liter Tee, Kräutertee, jeden Morgen nach dem Aufstehen, seit 30 Jahren. Das ist das Mindeste, ja. Viele Ältere trinken zu wenig und vertrocknen bei lebendigem Leibe. Das ist eine Dramatik, weil wir die Bedeutung des Wassers unterschätzen. Wir selbst bestehen ja zu 60-80% aus Wasser. Ist auch interessant, ja, wenn man sich so beguckt, sieht man das Wasser nicht und trotzdem ist es so. Schenkt Gott alles am ersten Schöpfungstag. Und dann kommt der Heilige Geist und setzt sich auf dieses Urwasser und bringt das Leben. Was wären wir ohne Leben? Bis heute ist es der Wissenschaft nicht gelungen, herauszufinden, was eigentlich Leben ist. Das ist ein Geheimnis. Also viele tolle Gottesakte stecken schon im ersten Schöpfungsakt drin und trotzdem ist alles nichts ohne das Licht. Die Erde war ganz dunkel am Anfang. Wäre keine Chance für irgendeine Pflanze, noch für eine andere Kreatur, das Leben zu leben ohne das Licht. Und für mich ist das ein Gleichnis. Wie ist es denn, wenn ein Kind, wir sagen so schön, das Licht der Welt erblickt? Hat es ja auch alles, was man so zum natürlichen Leben braucht, im Allgemeinen jedenfalls. Unsere Nachbarin hat gerade das zweite Kind bekommen. Gestern durften wir es zum zweiten Mal begucken. Das ist schon immer ein tolles Wunder. Aber wenn wir die Erschaffung des Lichtes, des natürlichen Lichtes ernst nehmen und auf das menschliche Leben übertragen, dann sind wir natürlich bei dieser Grundaussage der Bibel angekommen. Auch das neugeborene Kind, obwohl es ausgestattet ist mit allen möglichen Organen, besonders mit einem lauten Mund und Geschrei, ist es doch dunkel. Braucht es möglichst schnell das geistliche Licht für sein Leben, um ein Leben in Zufriedenheit führen zu können, um ein Leben mit Lebenssinn leben zu können, um die richtigen Lebensziele anzustreben und nicht dann auf dem Sterbebett sagen zu müssen, ich habe umsonst gelebt. Also so ist das natürliche Licht ein Gleichnis für das geistliche Licht. Und wir sollten Gott immer wieder danken für die Stunde, wo er uns geistliches Licht geschenkt hat. Was bin ich dankbar? Bei mir hat es lange gedauert, ich bin ein Spätzünder. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich denn? 26, als Gott mir das geistliche Licht geschenkt hat und ich alles das, was ich bisher angestrebt habe, hinter mir lassen konnte. Wo habe ich nicht überall Lebenssinn gesucht? Bei den alten Germanen zum Beispiel. Habe mich für Runenalphabete interessiert, für die Esoterik, für Handlinienlesekunst und allem Blödsinn, den man sich nur denken kann. Und dann schenkt mir Gott diesen Zugang zu Christus. Und ich merkte, es brauchte mir niemand zu sagen, als der Billy Graham da vorne predigte. Du musst jetzt nach vorne gehen, du musst dich bekehren. In dem Moment wusste ich, Jesus Christus ist der Sinn. Und dieses geistliche Licht, das wollen wir uns immer wieder und wollen vor allen Dingen auch für unsere Verwandten und Angehörigen erbitten. So, wir bleiben noch ein bisschen beim natürlichen Licht, weil ich, wie soll ich sagen, nicht nur ein Schöpfungsbuch geschrieben habe und jetzt gerade dabei bin, einen Schöpfungsfilm mit fremder Hilfe herzustellen, sondern weil das bei vielen Christen wirklich unterbelichtet ist. Sie interessieren sich zu wenig für die Schöpfung und hören zu wenig die Predigt, die da drin steckt. Deswegen nur ein paar ganz kleine Erinnerungen an unsere Schulzeit. Da haben wir irgendwann mal was gehört von Photosynthese. Was ist das für ein Wunder? Dass Pflanzen aus Licht und Wasser und Kohlenstoffdioxid die organischen Stoffe Zucker, Stärke und Eiweiße bilden. Was ist das für ein Wunder? Dass das Licht streufähig ist, brechfähig, reflexionsfähig. Aber das größte Wunder hat mir eigentlich ein Augenarzt vor 3-4 Jahren klargemacht, als ich 2 Operationen da hatte und er mir diese Schautafeln zeigte und ich merkte, da gibt es ja Lichtsinneszellen im Hintergrund des Auges, wahnsinnig viel. Wie Gott das geschafft hat, 125 Millionen sogenannte Stäbchenzellen dort zu platzieren, sodass ich überhaupt schwarz-weiß sehen kann. Und 6 Millionen Zapfenzellen, die das farbige Sehen mir schenken. Alles auf engstem Raum. Eigentlich bin ich im Nachhinein sehr dankbar, nicht nur dafür, dass ich jetzt wieder besser sehen kann, sondern dass ich damals diese Schautafeln gesehen habe bei diesem Augenarzt und ich wieder neu ins Staunen gekommen bin. Wollen wir auch daran denken, dass die Atmosphäre ja ein Wunder Gottes ist, diese 500 Kilometer, die da von der Erdoberfläche nach oben gehen, voller kleiner Staub und Eismoleküle, die die Fähigkeit haben, aus elektromagnetischen Sonnenstrahlen unsere Farben herzustellen und das Licht zu brechen, je nach Wellenlänge. Der Himmel ist gar nicht blau, den wir sehen. Das macht die Atmosphäre. Die lässt ihn uns in diesem wunderschönen Blau erstrahlen. Also, kleine Rekapitulation an die Schulzeit, aber es war nicht alles verkehrt, was wir da gelernt haben. Und als Christen dürfen wir das wirklich als Gleichnis neu verstehen. Haben wir schon mal den Schöpfungspsalm studiert, 104? der beginnt mit Licht. Aber nicht nur einfach, dass es erwähnt wird, nein, Licht bekommt eine ganz bevorzugte Stellung. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Gott nimmt sich das Licht und kleidet sich selber mit Licht. Und wenn wir in einem erneuerten Leib, wenn Jesus kommt und wir alle einen neuen Leib kriegen, alle, die den Heiligen Geist haben, kriegen ja dann die neue Leiblichkeit. Wenn wir das dann haben, dann werden wir Gott schauen in seinem Licht, in einem überirdischen Glanz. Kann man sich gar nicht genug darauf freuen. Also Licht ist der erste große majestätische Gottesakt. Und den brauchen wir. Und wenn wir jetzt uns dem geistlichen Licht mal ein bisschen noch zuwenden, dann merken wir, dass wir diesen Akt tatsächlich täglich brauchen. Aber zunächst noch ein kleiner Blick auf einen Sonnenaufgang. Erinnere ich mich mit meiner Frau, das war eine wunderbare Sache. Ja, wie gut, dass wir einen Techniker haben. Wir waren mal eingeladen von einem Ranger in der Lüneburger Heide und wollten eigentlich eine Birkhahnbalz erleben. Ich hoffe, Sie wissen, dass es in der Lüneburger Heide noch so 15 Birkhahnpaare gibt. Das ist eine große Seltenheit und eine tolle Erfahrung, wenn man die mal begucken kann, wie die da so rumscharwenzeln um ihre Weibchen. Aber da hatten wir uns die Erlaubnis geholt und wollten da auf so einen Ausguck. Es war entsetzlich kalt Ende März. Wir haben gefroren, 5:30 morgens. Alles haben wir gesehen, nur keinen Birkhahn. Aber dann kam tatsächlich die Sonne. Werde ich nie vergessen. In absoluter Stille einen Sonnenaufgang zu erleben, das ist was. Das ist was. Möchte ich jedem gönnen. Völlig kostenlos. Man muss nur ein bisschen früh aufstehen und sich irgendwo eine stille Ecke suchen. Ein Sonnenuntergang ist genauso schön, dieses Farbspiel zu bewundern. Wir waren ein paar Mal in Australien. Sowas vergisst man nicht. So, aber jetzt endlich mal zum geistlichen Teil. Und der wird uns durch den 2. Korintherbrief nahegelegt. Gott, der sprach, aus Finsternis soll Licht aufleuchten, hat auch in unseren Herzen sein Licht aufleuchten lassen, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Angesicht Christi. Ja, das ist es. Das ist der Schlüssel. Wenn das geistliche Licht uns geschenkt wird, was passiert denn da? Da können wir plötzlich erkennen, dass dieser Jesus Gott selber ist. Da können wir den göttlichen Glanz auf seinem Angesicht entdecken. Das sind wunderbare Augenblicke, die wir nicht nur ein einziges Mal haben dürfen, sondern eigentlich immer, wenn wir das Wort Gottes studieren und beten, dass uns der göttliche Glanz auf dem Angesicht Christi klar wird. Wohin sollen wir gehen? Du allein hast Worte, die mich durch dieses Leben und in die Ewigkeit hineintragen. So, wie können wir denn, oder können wir überhaupt was dazu beitragen, dass wir das geistliche Licht empfangen? Ja, da muss man nur mal auf die Geschichte genau gucken, wurde ja vorgelesen. Wenn Jesus den Blinden aus seiner langen Blindheit erlöst, dann will er ihm ja gleichzeitig auch noch viel mehr geben. Er will ihm ja auch das innere Licht, das geistliche Licht schenken. Und deswegen kommt die entscheidende Frage. Das ist ja ein langes Kapitel, 41 Verse. Und das ist der Schlüssel. Glaubst du an den Menschensohn? Der Glaube öffnet die Tür zum geistlichen Licht. Der Glaube. Ich bin so dankbar, dass wir das 11. Kapitel im Hebräerbrief haben. Diese ganze Palette von Glaubensmenschen, das ist doch so wichtig für uns. Wir brauchen doch Vorbilder. Ich bin dankbar, dass ich doch, wie lange eigentlich, von 77, 87, 15 Jahre, den Heinrich, 16 Jahre, den Heinrich Kemner kennenlernen konnte, studieren konnte geradezu. Ja. Nicht in dem Sinne, dass ich ihm alles nachmachen wollte. Das hat er mir oft verboten. Wie er räuspert, wie er spuckt, hat der Kemner abgeguckt. So nicht. Aber Menschen zu erleben, die den Glaubensweg gehen, das ist so unendlich wichtig, gerade auch für unsere Jugend und für unsere Kinder. Ich hoffe, wir haben wenigstens einen Menschen, der uns da Vorbild ist. Denn die Seele braucht das. Die Seele will sich orientieren, die Seele will sich festklammern an echten Vorbildern. Wir kennen eine 80-Jährige aus Sachsen, jetzt rief sie wieder an, hat Unterleibskrebs und hat schon einige Sachen da mitgemacht. Und sie sagte, jetzt kam sie wieder in Zwickau ins Krankenhaus, ich bin völlig getrost, sagt sie. Und die Ärzte, die mich behandeln, staunen, dass ich so gelassen bin. Und ich spreche mit ihnen über den Glauben. Ich weiß nicht, wie lange sie noch zu leben hat. Aber sie hat das Licht, das geistliche Licht, und das kann ihr niemand mehr nehmen. Da ist der Glaube da. In Hebräer 11, 6 steht der Satz, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne den Glauben. Also am Glauben kommt keiner vorbei. Aber man muss hinzufügen, am richtigen Glauben. Was glauben die Leute alles? Ja, das ist ja wahnsinnig. Ja. Dass aus einem Urknall diese wunderbare Welt sich ganz von alleine entwickelt, das nenne ich einen dollen Glauben. Den habe ich nicht. Ich glaube an Gott, den Schöpfer, so wie wir es bekannt haben im Glaubensbekenntnis. Und an diese vielen Glaubensmenschen, wenn wir die uns immer mal wieder zu Gemüte führen, ja, da können wir unseren Glauben stärken und aufbauen und ausrichten. Ich denke an den Abel, der da, das ist eigentlich der Erste, der da als Glaubensvorbild genannt wird, weil er mit seinem inneren geistlichen Auge erkannt hat, was Sünde ist. Und deswegen hat er ein Tieropfer gebracht, denn Sünde zieht den Tod nach sich. Und dann kommt der Kain und legt da ein paar Rüben hin und wundert sich, dass Gott dieses Opfer nicht anerkennt. Natürlich sind die Rüben auch was wert. Sind ja auch Gottes Geschöpfe. Aber Gott fragt doch tiefer, bist du dir dessen bewusst, wer du bist? Ein armer, elender, sündhafter Mensch, der Vergebung braucht. Und ich schenke dir die Vergebung durch das Kreuz Christi. Und dann ist der Glaube da, wenn diese Sicht uns geschenkt wird. Und da wird noch der Noah erwähnt und der Abraham und sogar die Sarah übrigens. Ja, obwohl sie mal ziemlich schwach war im Glauben, wird sie doch als Vorbild für den Glauben uns vorgestellt. Gott ist sehr großzügig, ja. Der guckt dann auch über die Sünden hinweg, wenn das Herz stimmt, auch bei David, wenn der Glaube da ist. So, ich bleibe noch kurz bei David und dann, denke ich, können wir allmählich die Landeschleife finden. Aber der David ist ja nun auch ein Glaubensvorbild in seinen vielen Psalmen. Und ich habe mir einen Psalm da besonders näher angeguckt, Psalm 27, wo ja auch vom Licht die Rede ist. Ja, wer geistlich erleuchtet ist, für den ist Gott das Licht geworden. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und jetzt kommen zwei Konsequenzen, zwei Vorteile, zwei Riesenvorteile, die uns die geistliche Erleuchtung schenkt. Nämlich, erstens, wir können, wenn wir das Licht vom Herrn haben, das geistliche Licht, Furcht und Angst überwinden. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vor Corona? Vor den Gaspreisen? Vor Putin? Vor einem Krieg? Vor meinem Ende? Vor der Zukunft? Vor Inflation? Vor wem sollte ich mich denn fürchten, wenn der Herr mein Licht ist? Der bringt mich überall durch. Durch jede Krise. Durch Staatskrisen, durch Hungerkrisen, durch Krankheitskrisen, durch Todeskrisen. Das ist da ein großer Vorteil. Wenn uns das Licht des Himmels, das geistliche Licht, geschenkt ist. Und diese Angst ist ja nichts Neues. Die zieht die ganze Menschheit durch, seit Adam. Adam war der Erste, der Angst kriegte. Warum? Weil er ungehorsam war. Ja, wenn wir in Sünde und Ungehorsam fallen, dann kommt als Nächstes sofort die Angst. Gott fragte, warum hast du dich eigentlich versteckt? Und Adam sagt, ich hatte Angst vor dir. Ja, so ist das. Also die Angst verschwindet, so wie wir es in dem schönen Manfred-Siebert-Lied gesungen haben. Aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Und das Zweite, was der David noch erkannt hat, er kriegt durch das geistliche Licht neue innere Kraft. Wer die Davids Geschichten kennt, ich will jetzt noch mal eine kurz uns in Erinnerung rufen, 1. Samuel 30. Er hatte ja ein paar Anhänger, als er da vor Saul andauernd fliehen musste, 300 Leute, und die hielten ihm eigentlich die Treue. Aber dann kam eine Situation, da war alles aus. Da waren sie wieder mal auf so einem Beutezug, kommen nach Hause, nach Ziklag, das war so eine Übergangsstätte, die sie hatten. Und da waren die Feinde da und alles in kurz und klein geschlagen und verbrannt, Frauen und Kinder entführt. Und jetzt kommen die 300 Leute zu David und sagen, was ist denn das? Ich denke, du lebst mit Gott und Gott schützt dich. Und jetzt ist alles kaputt. Wo sind unsere Kinder? Wo sind unsere Frauen? Wo sind unsere Häuser? Und die Ersten sammeln schon die Steine und wollen den David steinigen. Dieselben Leute, die vorher mit ihm durch dick und dünn gegangen sind. Das ist eigentlich erschütternd, aber so ist der Mensch. Halleluja und kreuzige ihn. Und was macht der David? Steht mit einem Satz da. Und David stärkte sich im Herrn. Er zog sich zurück, er betete und ließ das Licht Gottes nochmal ganz neu in ihn hineinfließen. Und nach dem Gebet steht er auf und geht auf diese 300 Leute zu, die schon die Steine in der Hand hatten, und sagt, der Herr hat mir gesagt, wir sollen den Feinden hinterherziehen und er gibt sie in unsere Hand und alle kommen mit. So hat er mit Vollmacht sie alle wieder umgedreht. Ja, wer das Licht nicht hat, der kommt schnell in Kraftlosigkeit und Schwachheit. Aber wer dieses Licht hat, dem geht es so, wie mir auch immer wieder geht, mein Konfirmationsspruch, die auf den Herrn achten, kriegen neue Kraft. Dass sie aufstehen mit Flügeln wie Adler, wunderbar. Der darf diese Kraftquelle immer wieder anzapfen und ich hoffe, dass der mir noch einige Jährchen schenkt, wo ich seine Kraftquelle anzapfen darf und diesen Konfirmationsspruch ausleben darf. Es gibt also ein paar Vorteile, das geistliche Licht in Anspruch zu nehmen und das war der Sinn und Zweck dieser Predigt. Und ich wünsche uns allen, dass wir uns nicht nur am natürlichen Licht, das auch, sondern vor allen Dingen am geistlichen Licht Gottes erfreuen. diesen ganzen Sonntag hindurch und diese ganze Woche hindurch und dieses ganze Jahr hindurch und dieses ganze Leben hindurch in Zeit und Ewigkeit. Amen.